Geheiligtes Leben aus 1. Petrus 1, Kapitel 3, glaube ich. Darum, Vers 13. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, 3. Mose, Kapitel 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottes Furcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, so, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Jesaja 40, Verse 6 bis 8. Das ist das Wort, welches euch verkündigt ist.
Licht. Können wir den Scheinwerfer auch noch wegmachen? Der blendet mich dermaßen, dass ich fast nicht sehe. Oh. Okay. Es reicht, wenn ihr das seht und mich hört, dann ist alles okay. Es war ein Abendgottesdienst in Jena. Der Weg zur Kirche führte über den alten Friedhof. Er war mit Kerzen erhellt. Die Eingangstür war niedrig. Manch einer musste sich beim Hineingehen bücken. Dicke Mauern grenzten den Innenraum von der Welt draußen ab. Die Geräusche der Straße waren innen nicht mehr zu hören. Kerzen erleuchteten den kleinen Versammlungsraum. Es wurde gesungen, gebetet, in der Bibel gelesen, gepredigt. Dann war Zeit für Stille. Zeit zum Verweilen im Raum vor dem Altar. Zeit für persönliche Gebete. Zeit zum Entzünden einer Kerze. Danach kamen alle zum Abendmahl zusammen. Sie versammelten sich in einem großen Kreis um das Kreuz. Es wurde das Brot ausgeteilt, dann der Wein. In einer dritten Runde bekam jeder ein ganz persönliches Segenswort. Mein Segenswort hieß: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich empfand durch dieses Wort eine ganz tiefe Wertschätzung meiner Person. Und gleichzeitig empfand ich eine unheimliche Diskrepanz zu dem, wie ich mein Leben selber sah. Über diesen Satz wollte ich nachdenken. So entstand diese Predigt. Liebe Heilige in Jena. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ihr seid gemeint. Ja, und ich hoffe, ihr fühlt euch angesprochen. Wären wir jetzt in einem Seminar, könnte ich fragen, warum fühlst du dich angesprochen? Oder warum fühlst du dich nicht angesprochen? Und ich bin mir sicher, wir wären sofort in einem ganz tiefen Gespräch über unseren Glauben, über unser Hoffen und unser Zweifeln. Es heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und die Anna hat uns die Worte gelesen, die um diesen Vers herumstehen. Und so komme ich mir dabei vor. Wie einer, der den Ball in einen Korb bringen muss, der viel zu hoch gehängt ist. Ihr sollt heilig sein. Ja, ein hoher Anspruch. Und ich stehe da und sage, Gott ist heilig, aber ich? Ich doch nicht, ich kenne mich. Nach den Maßstäben der Bergpredigt habe ich keine Chance. Schon böse Gedanken, Hass im Herzen oder ein begehrlicher Blick sind Sünde. Ebenso nach Jakobus 4,17. Wer nun Gutes zu tun weiß und er tut es nicht, für den ist schon das Sünde. Was für eine Herausforderung. Keine Chance. Ich finde, solche Gedanken können wirklich in die Verzweiflung treiben. Und genau die gewissenhaften Geschwister unter uns, die kennen diese zermürbenden Gedanken. Und selbst auf dem Sterbebett finden manche keine Ruhe. Vor einiger Zeit besuchte ich eine ältere Dame, 85 Jahre. Sie hat ihren Ehemann bis zum letzten Atemzug zu Hause gepflegt. Weit über ihre Kräfte hat sie über Jahre alles für ihn getan. Mehrere Wochen nach der Beerdigung war ich wieder dort. Und sie sagte, wie unglücklich sie darüber ist, dass sie ihrem Mann nicht mehr Gutes getan hat. Und sie fing aufzuzählen, was sie alles versäumt hat. Wir haben einen hohen Anspruch entwickelt. Wir Baptisten und sicher auch manch andere. Wir haben ganz konkrete Vorstellungen, wie das zu laufen hat, ein geheiligtes Christsein. Zitat, jeder Baptist ein Missionar. Oder ich denke nur an den Anspruch, den wir an unsere Ältesten haben. Wirklich in jeder Situation sollen sie Vorbild sein. Der Anspruch kann belasten. Und ich frage mich, ob so ein Projekt nicht scheitern muss. Muss das nicht in Selbstverurteilung, Selbstkasteiung oder in Scheinheiligtum enden? Ist das Gottes Ziel mit uns? Was, wenn dieser Anspruch gar nicht Gottes Forderung an uns ist? Was, wenn möglicherweise dies alles unsere Forderung, unser Anspruch ist? Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das Hebräische, ihr sollt, können wir sehr gut auch mit ihr werdet übersetzen. Dann ergibt sich ein neuer Sinn. Gott sagt, ihr werdet heilig sein, weil ich bin heilig. Was muss ich dann für mein Heiligsein tun? Was verlangt Gott von mir? Diese Fragen stehen auf einmal gar nicht mehr. Die sind weg. Gott sagt, ihr werdet heilig sein, denn ich bin heilig. Bei dieser Heiligkeit geht es nicht um das, was wir tun, sondern es geht um einen Status. So wie hier, ich stehe auf Jesus, ich stehe auf Gott, das ist von der Heiligung abzugrenzen. Heiligung ist ein Prozess, wo es darum geht, sich in ein bestimmtes Leben einzuüben. Heiligkeit ist ein Status, eine Entscheidung. Und zwar zuerst die Entscheidung Gottes, der sich zu uns stellt, und dann um unsere Entscheidung, dass wir uns zu diesem Gott stellen, der bereits längst bei uns steht. Heiligkeit ist eine Wesenseigenschaft Gottes und wir haben es in den Anbetungsliedern ganz deutlich gemacht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, keiner sonst. Und wer zu Gott gehört, der wird heil, der wird ganz. Heiligkeit ist also keine Frage deiner guten Werke. Die Frage der Heiligkeit ist die Frage, worauf setzt du dein Leben? Setzt du dein Leben auf Jesus, vertraust du ihm, dann bist du durch ihn heilig. Fertig. Setzt du auf Jesus, vertraust du ihm? Oder setzt du auf etwas anderes, auf das, was dir vielleicht ach so gut gelungen ist oder auf die guten Beziehungen zu ich weiß nicht wem? Dann setzt du dein Leben auf Götzen, auf Nichts. Dann wird dein Leben zu nichts. Deine Zugehörigkeit entscheidet über dein Leben. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Das passt hierher. Zeige mir deinen Freund Jesus und ich sage dir, wer du bist. Dazu fällt mir eine Geschichte ein von einem Wohnungseigentümer. Er suchte einen neuen Mieter. Der nächste Interessent war ein netter junger Mann, überzeugend, nettes Auftreten, machte einen guten Eindruck und beide wurden sich einig. Der Mietvertrag wurde unterschrieben, es dauerte nicht lange. Der junge Mann brachte seine Freunde mit. Der Eigentümer erschrak. Die hätte er gerne eher gesehen. Jetzt war es zu spät. Es folgte eine Zeit mit viel Ärger wegen nächtlicher Ruhestörung, bis nach langer Zeit der junge Mann auszog. Durch seine Freunde erst war klar geworden, wer er war. Berufung zur Heiligkeit ist Berufung zur Freundschaft mit Jesus. Die Beziehung zu deinem Freund Jesus macht klar, wer du wirklich bist. Luther formulierte, wohlan, wir haben es auf den Herrn Jesus Christus gewagt, der wird uns gewiss nicht verlassen. Unser Leib und Leben steht auf ihm. Wo er bleibt, da werden auch wir bleiben. Luther stellte sich bewusst auf ihn. Wie wird man heilig? Wie kommt man in den rechten Status? Im Alten Testament gilt, wer sich dem Heiligen naht, der stirbt. Seit dem Sündenfall war es unmöglich, sich in die unmittelbare Nähe Gottes zu begeben. Davon erzählen die Prophetenberufungen, Berufungen von Mose und viele andere. Der vom Menschen gewählte Weg der Sünde war von Anfang an ein Weg der Beziehungsstörung. Sollte Gott gesagt haben? Unser Misstrauen gegen Gott schuf den Abstand und mehr noch, unser Seinwollen wie Gott, über Leben und Tod bestimmen wollen, schaffte Distanz. Und jetzt passierte etwas Eigenartiges. Der Mensch versuchte sich zu erhöhen und Jesus kehrt das um. Jesus kehrt die Selbstvergöttlichung des Menschen um durch göttliche Selbsterniedrigung. Dadurch wurde die Beziehungsstörung zu Gott aufgehoben. Jesus, der sich immer wieder voll und ganz seinem Vater anvertraute. Nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Jesus, der es freiwillig aus der Hand gab, über sein Leben und seinen Tod zu entscheiden. Mehr noch, Jesus, der sich Menschen in die Hand gab, dass sie über sein göttliches Leben entscheiden sollten. Da steht göttliche Überhöhung des Menschen gegen die Erniedrigung Jesu am Kreuz. Römer 3 heißt es, es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So können sie nur ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Die Erlösung ist in Christus Jesus. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt. So will Gott seine Gerechtigkeit jetzt erweisen. Damit ist er selbst gerecht und zugleich ist er gerechtfertigt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Wir bekommen Heiligkeit gratis, geschenkt. Wir sollen nichts tun. Was seht ihr? Nichts. Wir sollen nichts tun, um vor Gott gut dazustehen. Wir sollen nichts tun, um etwas von Gott erbitten zu dürfen. Wir sollen nichts tun, um das Erbetene besser, schneller oder sicherer zu bekommen. Wir sind unter keinen Umständen gerecht vor Gott durch unsere Leistung, unser Verhalten oder unsere Gebete. Wir sind nur gerecht durch Jesus. Das ist die vollständige Erlösung und Heiligung. Das ist der Zerbruch unseres frommen Hamsterrades. Diese Regel Gottes ist für uns schwer zu begreifen. Wir sind da anders geprägt. Wir wollen es beweisen, wir wollen es zeigen. Doch wir würden als Christen uns nichts Gutes damit tun. Würden wir als Christen anfangen, unsere Heiligkeit uns erarbeiten zu wollen, dann würden wir doch damit sagen, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, das war nicht genug. Ich muss noch eins drauf tun. Was müssen wir tun zu unserer Heiligkeit? Nichts. Vor meinem geistigen Auge kommt ein Zeigefinger hoch. Der Zeigefinger des Bruder Petrus zum Beispiel. Da heißt es, führt euren Wandel mit Furcht. Und auch Jakobus hebt seinen Zeigefinger und sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und wieder einmal will der jahrtausendealte Streit aufbrausen. Der Streit zwischen allein aus Gnade und nicht ohne Werke. Und dann stehen wir da und denken, was soll's? Was ist denn nun richtig? Ich will einen Vergleich zu Hilfe nehmen. Ich will den Glauben mit den Wurzeln und unsere Werke mit den Zweigen eines Baumes vergleichen. Sagt mir jetzt nicht, das stimmt da nicht. Ein Vergleich. Tue ich Werke, um Gerechtigkeit und Heiligkeit zu erlangen? Bete ich dreimal täglich, gehe mindestens zweimal die Woche in die Gemeinde, besuche regelmäßig die Kranken der Gemeinde, damit ich in den Himmel komme? Oder bete ich dreimal täglich, gehe mindestens zweimal die Woche in die Gemeinde, besuche regelmäßig die Kranken der Gemeinde, weil ich mit beiden Beinen schon im Himmel stehe. Ich bin von Gott längst ganz und gar richtig gemacht worden. Das ist der Unterschied. Nicht entweder Glaube oder Werke, sondern die Reihenfolge entscheidet. Meine Beziehung zu Gott ist wie die Wurzel. Daraus wachsen die Taten, die Zweige. Und die Wurzel trägt die Zweige, nicht umgekehrt. Und diesen Unterschied kennt auch unser Bruder Jakobus. Jakobus 4, Vers 8, reinigt die Hände, ihr Sünder. Da geht es um das Tun, das nach außen sichtbar wird, wo auch Verfehlung erkennbar wird. Im Bild von Wurzeln und Zweigen gesprochen, da sind vielleicht kranke Zweige oder schmutzige. Sie können herausgeschnitten werden. Und selbst wenn die Wurzel krank ist, ist eine Wurzelbehandlung möglich. Nur, wer nichts anpacken würde, würde auch keine Fehler machen. Wer Verantwortung wahrnimmt, der wird Fehler machen. Das ist zwar nicht das Ziel des Handelns, aber es lässt sich einfach nicht vermeiden. Jakobus schließt an, heiligt die Herzen. Da geht es um die Beziehung zu Gott, die will gepflegt werden. Die Beziehung zu Gott ist nach außen oft nicht erkennbar, ist aber die Wurzel unseres Tuns. Und je näher mein Herz bei Gott ist, umso mehr Verfehlung werde ich sehen. Das liegt nicht daran, dass ich mehr sündige, sondern dass ich mehr Sünde erkenne. Das ändert auch nichts an meinem Status heilig, sondern es ist, als ob es ihn geradezu bestätigt. Wie kommt es nun aber, dass gerade fromme Leute so viel mit Schuldgefühlen herumlaufen? Da gibt es jemand, der hätte gerne seinen Inventaraufkleber angeheftet. Da steht drauf, sündig, verloren oder Sünder. Der Teufel ist daran interessiert, uns die vergebene Sünde vorzuhalten. Er freut sich an unseren Schuldgefühlen, unsere fromme Selbstkasteiung oder O ich elender Sünder, ist aber kein bisschen evangelisch. Das ist teuflisch. Denn der freut sich, wenn wir uns selbst schuldig sprechen und am Ende aufgeben. Es ist Teufelszeug. Und das ist des Teufels einzige Chance, uns aus unserem Status heilig wieder herauszubekommen in sein Reich. Denn es heißt in der Bibel, nichts und niemand kann uns aus Gottes Hand reißen. Niemand, nur wir selber, wenn wir uns selbst nicht vergeben. Auch hier ein Vergleich. In einer Firma wird Inventur gemacht. Alles, was zum Inventar gehört, bekommt einen Aufkleber drauf. Da ist Firmenlogo drauf und Datum. Und nicht nur Computer, Tische und Stühle, sondern auch Kaffeemaschine und Stromverteiler. Das heißt, egal wohin die Mitarbeiter diese Dinge mitnehmen, ob in das Nachbarbüro oder vielleicht auch mal nach Hause, es bleibt immer dieser Aufkleber drauf. Und ich habe entdeckt, dass diese Aufkleber eine unglaublich gute Qualität haben. Ich kenne keine sonstigen Aufkleber, die so intensiv haften. Es ist, als ob die Aufkleber sich mit dem Material verbinden. Das heißt, egal was du tust, dein Aufkleber heilig haftet fest an dir. Und egal, wo du dich aufhältst, in der Kirche oder sonst wo, der Aufkleber bleibt bei dir. Es wird vermutet, dass Luther zeitlebens darunter litt, dass er als Prediger dazu beigetragen hat, dass im Bauernkrieg so viel Blut vergossen wurde. 1525 gab es 70.000 Tote. Luther sagte einmal, Prediger sind die allergrößten Totschläger. Luther sagte aber auch etwas anderes. Er schrieb 1521 von seinem Exil auf der Wartburg an seinen Freund Melanchthon. Der war in Wittenberg geblieben und dort gab es schreckliche Turbulenzen, theologische Streitereien und er hatte Sorge und auch Furcht, Fehler zu machen. Diesem Melanchthon schrieb Luther: Sündige tapfer, aber noch tapferer glaube und freue dich in Christus, der ein Sieger über Sünde, Tod und Welt ist. Sündige tapfer, aber noch tapferer glaube. Kurzum, Menschen, die nicht sündigen, sind keine Menschen. Aber die Sünde kann denjenigen mit dem Aufkleber heilig nicht mehr von Gott trennen. Im Gegenteil, das Bekenntnis meiner Sündhaftigkeit ebnet den Weg zur Heiligkeit. Luther sagt, zu glauben, dass Christus für den sündigen Menschen gestorben ist, nützt uns nichts, wenn wir nicht glauben, dass wir selber Sünder sind. Wir dürfen uns über unsere Rechtfertigung freuen. Wir dürfen jubeln. Wir können uns freuen über das Geschenk der Heiligkeit. 1. Korinther 3, Vers 16 lesen wir, der Tempel Gottes ist heilig. Liebe Heilige hier in Jena, ihr seid Gottes Tempel. Und niemand und nichts darf diesen Tempel vernichten oder ihn kleinreden. Niemand, auch nicht ihr oder wir selber. Niemand. Und jetzt schaut euch mal hier um. Schaut mal, rechts von euch, heilig. Links von euch, heilig. Schaut vor euch, schaut hinter euch, dreht euch mal um, heilig. Die Achtung vor dem Bruder, den Gott gerichtet und richtig gemacht hat, heilig. Die Achtung vor der Schwester im Glauben, heilig. Die Wertschätzung meiner eigenen Person, dass auch ich von Gott aufgerichtet wurde, heilig. Mehrere Briefe im Neuen Testament beginnen mit einer ähnlichen Anrede, wie wir es hier im 1. Petrusbrief haben. Auch in Römer 1 an die berufenen Heiligen oder 1. Korinther an die Geheiligten in Christus oder 2. Korinther oder Epheser oder Philipper oder Kolosser. Petrus schreibt seinen Brief nicht an eine herausragende Einzelperson. Petrus schreibt seinen Brief an eine Gemeinde. An eine Gemeinde Heiliger. Im apostolischen Glaubensbekenntnis sprechen wir auch davon, von der heiligen christlichen Kirche und von der Gemeinschaft der Heiligen. Offensichtlich gibt es die Heiligen nicht als einsame Heilige, sondern nur in Gemeinschaft. Mag sein, dass manch schräger Heiliger vielleicht auch dabei ist. Epheser 1, Vers 3 heißt es, ihr seid gewählt, heilig, makellos, durch Jesus. Das ist sein Wille, geliebt, begnadet, einfach wieder ganz. Dafür steht dein Freund Jesus. Du hattest einen schlechten Tag? Na und? Du bist von Gott geliebt und geheiligt. Du hattest einen guten Tag? Schön, freu dich, sage Gott Dank. Du hast versagt? Na und? Da ist trotzdem der Inventaraufkleber heilig. Und wir dürfen uns lösen vom frommen Perfektionismus. Denn wir sollen nicht verkrampfte Halbheilige sein, wir sollen gelöste Fehlermacher sein. Wenn unsere Wurzeln fest im Himmel verankert sind, dann können wir uns auch auf der Erde die Finger schmutzig machen. Dann sind wir halt Heilige mit schmutzigen Fingern. Aber wir sind Heilige. Die evangelische Kirche in Hessen-Nassau hat in diesem Jahr, im Monat Mai, mit Heiligsprechungen angefangen. Die hat an alle protestantischen Haushalte einen Brief verschickt. Unter dem Motto, Sie sind heilig. Huch. Ja, sie wollten damit Mut machen, diese ständig steigenden Anforderungen zu hinterfragen und mehr auf Gott zu vertrauen. Gott bringt dir Wertschätzung entgegen. Du musst nicht erst jemand Besonderes werden, in den Augen Gottes bist du es schon. Er macht sich zu deinem Freund und in ihm wird erkennbar, wer du wirklich bist. Du bist heilig. Amen.